ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen, Stormy Annika Mildner. Schönen guten Tag.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Ja, wir freuen uns auch, dass Sie da sind. Von langer Hand geplant, dieser Besuch, weil wir heute zusammen bilanzieren wollen, 100 Tage Donald Trump. Sie leiten seit 2021 das Aspen-Institut Deutschland. Das ist eine Denkfabrik mit Sitz in Berlin. Das Institut will die transatlantische Gemeinschaft und das Ideal einer freien und offenen Gesellschaft fördern. Können Sie uns das kurz ein wenig näher bringen?
Was macht Aspen? Ja, klar. Na klar. Also ich sage immer, Aspen ist ein Think Tank und ein Do Tank und eine Convening-Plattform. Das heißt also, wir denken nicht nur und schreiben Papiere und machen Politikberatung, sondern worum es uns vor allen Dingen auch geht, ist Menschen zusammenzubringen mit unterschiedlichen Hintergründen, Erfahrungen, Ideologien, Interessen und wo es sich auch reibt und die nicht mehr unbedingt immer ins Gespräch miteinander kommen würden, um Barrieren zu durchbrechen und dann auch neue Ideen zu entwickeln, um unsere globalen Herausforderungen anzugehen. Wir sind in den 70er Jahren damals in Berlin gegründet worden, von Shepard Stone, einem Amerikaner, um den Brückenschlag Ost-West zu erleichtern oder zu machen. Deswegen waren wir auch in Berlin und nicht in München oder eben Bonn und waren sowohl transatlantisches als auch europäisches Institut. Also wir sind ein deutscher Verein, nach deutschem Vereinsrecht, deutsch finanziert, gehören aber eben zum internationalen Aspen-Netzwerk und das Originalinstitut sitzt in den USA, in Washington, ist in den 50ern in Colorado Aspen gegründet worden. Auch mit der Idee, dem Ideal, eben unsere Gesellschaft ein bisschen besser zu machen und über unsere Werte auch anders zu reflektieren. Ne? Mhm. Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg, man braucht eine andere Wertereflexion.
Ja, geradezu prädestiniert sind Sie ja für den Job. Wenn man sich jetzt mal das Aspen-Institut anguckt, es hatte früher ja gar keine deutschen Führungspersönlichkeiten. Da sind Sie jetzt, glaube ich, erst die Zweite.
Die Zweite, genau.
Die das macht. Früher haben das Amerikaner geleitet und es war auch nicht immer einfach, denn es wurden auch Förderungen gestrichen und so weiter. Was hat sich da jetzt verändert über den Lauf der Zeit und wer steht hinter dem Institut? Also wer finanziert Sie mit anderen?
Also wie gesagt, wir sind ein deutsches Institut nach deutschem Recht und wir bekommen eine kleine institutionelle Zuwendung vom Bund beispielsweise. Wir sind Verein, wir haben Mitglieder, die uns fördern, Privatmitglieder, Unternehmensmitglieder. Wir machen eben auch viel Projekte, die finanziert werden über das Auswärtige Amt, über das Wirtschaftsministerium. So finanzieren wir uns. Und je nachdem, was für ein Projekt das ist, also beispielsweise haben wir ein Projekt zum Westbalkan, was vom Auswärtigen Amt finanziert wird. Wir haben viele Transatlantikprojekte, die über die European Recovery Fund Gelder des Wirtschaftsministeriums finanziert werden. Also wir haben eine Mischfinanzierung, Mischstruktur, aber der Hauptteil unserer Gelder kommt hier aus Deutschland. Mhm. Es ist nicht so, dass wir eben ein Länderbüro oder Institut wären von Aspen USA und dort die Gelder herkommen, sondern wir sind schon sehr verankert im Europäischen.
Ich habe es gerade gesagt, Sie sind prädestiniert für diesen Job. Es fängt bei Ihrem Vornamen Stormy schon an. Sie sind Wirtschaftswissenschaftlerin, Sie haben ein Austauschjahr in den USA gemacht, Sie haben auch in den USA studiert. Wie ist denn, sagen wir mal, Ihr persönlicher Bezug zu den USA?
Also mein Vorname kommt tatsächlich nicht, hat nichts mit den USA zu tun, obwohl man es denken könnte.
Ja, ja.
Absolut, denken auch viele, dass ich Amerikanerin bin, bin ich aber nicht. Der Name kommt aus einem schottischen Roman, den meine Mutter gelesen hat, als sie schwanger war. Sie fand den Namen toll, dann ist es damals nicht durchs Namensregister durchgegangen, dann kam das Annika noch mit dazu. Aber ich hatte tatsächlich relativ früh eine Affinität für die USA. Ich bin in den 70er Jahren geboren, noch mitten im Ost-West-Konflikt, in Braunschweig, relativ nah an der Grenze. Meine Eltern haben sich immer für Politik interessiert, haben uns also als Kinder auch sehr, einfach offen erzogen, würde ich mal sagen. Und diese Affinität zu den USA fing bei mir früh an. Und dann wollte ich als ich 16 war, Highschool-Jahr machen in den USA. Das habe ich dann auch gemacht in Illinois, in der Mitte von nirgendwo, in Farmer City, bei einer ganz tollen Gastfamilie, mit der ich immer noch sehr viel Kontakt habe. Meine älteste Gastschwester war auch meine Trauzeugin, also tatsächlich sehr eng. Und da habe ich mein Herz an die USA verloren, wie es so vielen gegangen ist. Gerade mit 16 ist man ja auch noch unglaublich offen und wird sehr stark geprägt. Und seitdem bin ich dann immer wieder in die USA zurückgekehrt für Praktika, auch im Kongress, im Repräsentantenhaus. Ich habe einen Wahlkampf mitgemacht in Michigan beim damaligen Democratic Whip David Bornier. Ich habe in Yale einen Teil meiner Doktorarbeit geschrieben. Also ich war ein Jahr in Yale und immer wieder viel in Washington. Deswegen muss ich sagen, also ich fühle mich den USA sehr verbunden. Und wie man auch immer so ein bisschen sagt, man hat Familie in den USA, wenn man einmal da war, eine Gastfamilie dort hatte und viele Freunde.
100 Tage Donald Trump als US-Präsident zum zweiten Mal im Amt. In den USA sind diese 100-Tage-Bilanzen ja noch viel höher bewertet als bei uns. Wir machen sie heute in SWR1-Leute mit Stormy Annika Mildner, Direktorin des Aspen-Instituts. Frau Mildner, eins kann man ja schon mal sagen, nach 100 Tagen Trump, die alte Weltordnung, die alten Gewissheiten nach dem Zweiten Weltkrieg, die gibt's so jetzt schon nicht mehr, oder?
Also die ersten 100 Tage waren auf jeden Fall rasant, auch im Vergleich zu den ersten 100 Tagen der ersten Trump-Administration. Damals war das ja so, 2016, dass nicht nur viele Wähler und Analysten ja überrascht gewesen sind, dass Trump gewählt worden ist, sondern letztendlich das Trump-Team ja selber auch überrascht war und dann kein klares Regierungsprogramm hatten, keine Aufstellung von wichtigen Personen, die dann Ämter übernehmen sollten und die sogenannte Transition-Phase damals sehr ruppelig gelaufen ist. Also ganz viele wichtige Ämter waren lange Zeit unbesetzt oder mussten dann nochmal neu besetzt werden und es gab eigentlich keine klare Struktur und Linie. Und dieses Mal ist das Trump-Team ganz anders vorbereitet gewesen. Also zum einen, was das Regierungsprogramm anbelangt. Trump hat sich zwar immer wieder von dem sogenannten Project 2025, der Heritage, distanziert während des Wahlkampfes, aber eher aus strategischen Gründen. Also letztendlich ist das das Regierungsprogramm, was jetzt auch in großen Teilen umgesetzt wird. Also inhaltlich sehr, sehr gute Vorbereitung. Dann wurden schon ganz viele von den Präsidialerlassen vorbereitet, die waren sozusagen in der Schublade. Das gleich am ersten Amtseinführungstag.
Stapel von Dekreten, die da gleich
unterschrieben werden konnten. Also das ging wirklich rucki-zucki, ratzfatz und zwar mit wirklich weitreichenden Executive Orders. Das war nicht nur Show, sondern da ist auch wirklich viel Substanz drin. Und die Personalien sind einfach exzellent vorbereitet gewesen. Also man wusste genau, wer soll welche Position eben besetzen. Und das wurde dann auch relativ schnell dann dem Kongress eben vorgelegt für die Bestätigungen und viel ging es ja dann auch relativ schnell und einfach durch, dadurch, dass Trump oder die Republikaner eben die Mehrheiten auch in beiden Kammern des Kongresses haben. Und das hat eben ermöglicht, dass es in dieser unglaublichen Radikalität, fast Aggressivität und Schnelligkeit passiert ist, wodurch man das Gefühl hat, das können ja eigentlich nicht nur 100 Tage gewesen sein, eigentlich fühlt sich das ja schon länger an. Und er weiß natürlich auch, er hat jetzt auch nicht ewig Zeit, weil die Midterms quasi auch schon um die um die Ecke sind. Ja. Und deswegen guckt man eben vor allen Dingen auch auf diese ersten 100 Tage der Präsidentschaft, was wird gemacht. Und da muss man sagen, das war wirklich, man muss natürlich Widerspruch zu ganz vielen Sachen einlegen und darf auch vieles nicht unterstützen, aber es ist schon beeindruckend, wie viel in kurzer Zeit eben gemacht wurde. Ja,
wir gucken da im Einzelnen mal drauf, zum Beispiel, was passiert in den USA, dann natürlich auch die Außenpolitik und natürlich die Handelspolitik, ist ein ganz wichtiges Feld. Hier ist die Berichterstattung zum Thema Donald Trump ja fast durchweg negativ gefärbt, muss man sagen. Also in Deutschland, in Europa. Wie ist es eigentlich in den USA? Also was hören Sie, wie ist die Stimmung dort?
Also zum einen dürfen wir eben nicht vergessen, dass die Hälfte der Amerikaner eben auch Trump gewählt haben. So. Und die Zustimmungsraten insgesamt für Trump, wenn man sich die Bevölkerung anschaut, die aktuellen Umfragen, sind nicht so gut. Also die ersten 100 Tage werden schlechter von ihm bewertet als beispielsweise von Joe Biden oder auch von Obama. Er schneidet selber besser ab als 2017.
Zum Beispiel, wenn ich das kurz sagen darf, 48% Zustimmung und das bei einer Umfrage seines Lieblingssenders Fox News. Und da hatte selbst Joe Biden bessere Werte.
Richtig, absolut. Das kann Trump nicht gefallen und die Umfragewerte gehen tatsächlich auch runter. Aber wenn man eben schaut, wer für ihn ist und wie die Zustimmung in seiner Basis aussieht, also bei den republikanisch Wählenden, da hat er immer noch eine sehr, sehr hohe Zustimmungsrate, um die 80%. Und die hat sich auch gar nicht so stark verändert. Bei den sogenannten unabhängigen Wählen, also den Wechselwählern, die ihn auch mit ins Weiße Haus getragen haben. Da sehen wir eine deutliche Verschlechterung. Und wir sehen ja auch immer mehr Opposition, gerade bei den Demokraten und Linken eben auch entstehen. Aber man darf wirklich nicht unterschätzen, wie stark die Unterstützung von Trump auch in den verschiedenen Politikfeldern immer noch ist. Ob das die Frage von Kultur, ob das die Frage von Migration, Handelspolitik. Da hat er eben in seiner Basis schon eine sehr, sehr hohe Zustimmung. Und das glaube ich, dass wir das immer so ein bisschen unterschätzen hier in Deutschland und darauf hoffen, dass es bei den nächsten Zwischenwahlen das Pendel sozusagen schon wieder umschwingt. Die Demokraten kommen mehrheitlich in beide Kammern des Kongresses und irgendwann ist der Spuk wieder vorbei. Und das ist eine falsche Interpretation meiner Meinung nach, da viele von den da viele von dem, was wir jetzt sehen, letztendlich seit den 90er Jahren entstanden ist und die Spaltung in der Gesellschaft eben auch sehr, sehr stark ist. Und zu hoffen, dass das Pendel komplett wieder umschwingt, das wäre, glaube ich, eine Fehlhoffnung.
Jetzt wurde kürzlich eine Richterin in den USA festgesetzt, in Wisconsin war das, durch das FBI, weil sie die Festnahme eines Migranten behindert habe. Was sagt denn zum Beispiel diese Festnahme so über Veränderungen in den USA schon mal aus oder über das Verhältnis der Regierung von Donald Trump zur Justiz?
Ja, genau. Also ich würde sagen, dass die ersten 100 Tage der Trump-Administration durch vier große Politikfelder oder Ziele letztendlich geprägt ist. Und das erste ist der Umbau des Staates, Staatsabbau, Konzentration der Macht auf die Exekutive und zur gewissen Weise auch Aushebelung oder Infragestellung des alten Checks und Balances-Systems. Wir haben ja einen Checks und Balances in den USA mit der Exekutive, also der ausführenden Macht um das Weiße Haus und den Präsidenten mit allen Behörden, die eben da drum stehen. Dann haben wir die gesetzgeberische Macht, also den Kongress mit dem Repräsentantenhaus und dem Senat, die ja im Moment eben auch mehrheitlich durch die Republikaner besetzt sind. Dann haben wir das Justizwesen eben als ausgleichende, kontrollierende Macht eben auch mit dem Supreme Court, der allerdings im Moment eben auch konservativ besetzt ist oder mehrheitlich besetzt, auch durch die Nominierungen von Trump 1, also der ersten Administration. Und dann haben wir eigentlich die vierte Macht, auch kontrollierende, bildende, ausgleichende eben der Medien und vielleicht auch noch des Bildungssystems. Und man sieht eben schon, dass in dem Trumpschen durch die Executive Orders, die er vorgelegt hat, schon diese Gewaltenteilung massiv angekratzt wird, unterminiert wird. Das hat sich eben auch bei diesem Beispiel, was Sie gerade geschildert haben, deutlich gezeigt. Zeigt sich aber eben auch bei der Frage vom Abbau von Diversity, Inclusion, Equity Programmen, auch mit den klaren Ansagen an die Universitäten, wo eben auch diese Bildungsfreiheit in Frage gestellt wird. Das ist ein großer Block, den die Trump-Administration oder Ziele, Strategien, die die Trump-Administration verfolgt. Das geht auch über den Abbau von eben Institutionen, Regierungsinstitutionen, Behörden, Aufsichtsbehörden, die Entwicklungsbehörde, die Finanzaufsichtsbehörde, Konsumentenschutzbehörde und so weiter. Abbau von Personal, Umstrukturierung, Außenministerium. Das ist auf jeden Fall einer der großen Schwerpunkte. Das zweite ist der, man kann es fast sagen, Kulturkampf. Der dritte große Schwerpunkt sind Migrationsfragen. Eine sehr, sehr strengere, radikalere Ausweisepolitik, beispielsweise Grenzpolitik. Und der letzte große Schwerpunkt, würde ich sagen, ist die Handelspolitik und die Zollpolitik. Und diese vier, in allen vier Bereichen hat die Trump-Administration schon eine unglaubliche, rasante Geschwindigkeit vorgelegt.
Überrascht Sie das auch? Also in welcher Geschwindigkeit das dann doch vor sich geht? Also wurde ja oft auch erzählt, es wird anders sein, diese Regierungsperiode von Donald Trump. Aber dass das so schnell gehen würde, haben Sie dann vielleicht auch nicht gedacht, oder?
Muss ich zugestehen, dass in dieser Schnelligkeit und Radikalität ich auch nicht damit gerechnet hatte. Ich hatte mit vielen Änderungen in der Wirtschaftspolitik und der Handelspolitik schon auch gerechnet. Das haben wir in der ersten Administration gesehen. Viele von den Politiken wurden ja tatsächlich von der Biden-Administration dann ja auch weiter fortgeführt. Also nicht alle Zölle wurden zurückgenommen damals. Gerade in der China-Politik ging es eigentlich so weiter. Und damit habe ich zum Beispiel sehr stark gerechnet. Muss man natürlich auch dazu sagen, ich habe eben auch häufig die Wirtschaftsbrille auf. In der Sicherheitspolitik habe ich auch mit sehr radikalen Änderungen gerechnet. Auch im Umgang mit eben den Alliierten und und den Partnern der USA. Auch da eben wieder die Erfahrungen aus der ersten Trump-Administration. Da konnte man auch mit vielem rechnen. Und viele meiner Kollegen, die eben den Blick auch mehr auf die Kulturfragen geworfen haben und mehr auf die eben auch die Fragen der Staatlichkeit in den USA, die haben schon auch davor gewarnt, was eben da auch passieren wird. Man musste ja eigentlich auch nur das Project 2025 dazu gelesen haben, um das eben zu wissen. Und trotzdem waren dann viele eben von dieser Schnelligkeit und Radikalität überrascht und auch ein bisschen überrascht von dem geringen Widerstand. Nun kann der Präsident natürlich relativ viel machen durch seine Executive Powers, also durch die auch Präsidialerlasse. Dazu braucht er den Kongress nicht. Er bekommt auch relativ wenig Widerstand oder so gut wie keinen Widerstand aus der eigenen Partei. Ist auch übrigens anders als in der ersten Administration, wo dann doch noch größerer Widerstand war unter den Republikanern. Der bleibt im Moment eben auch aus. Und die Demokraten müssen sich oder versuchen sich immer noch zu finden, sodass eben auch von den Demokraten im Kongress nicht so viel Widerstand kommt wie 2017 oder wie man vielleicht erwarten könnte. Und auch aus der Bevölkerung kommt nicht so viel Widerstand wie eben damals. Und dieser Unterschied, den haben, glaube ich, viele Analysten sowohl in den USA als auch hier unterschätzt. Und damit haben dann doch viele eben nicht gerechnet gehabt.
Es ist die Gewaltenteilung, die Checks and Balances, die US-amerikanische Demokratie, immerhin die älteste der Welt, zusammenhalten. Wie kann das sein? Sie haben es vorhin selbst gesagt, Sie sind überrascht von der Geschwindigkeit. Wie kann das sein, dass es so schnell geht? 280.000 Bundesangestellte bereits entlassen, Massenabschiebungen, Angriffe auf die Unis. Das zeigt alles schon wahnsinnige Wirkung.
Ja, also wie gesagt, zum einen ist eben dieses Regierungsprogramm sehr gut vorbereitet gewesen und dann sind die Top-Positionen in der Regierung eben auch sehr schnell besetzt worden. Und dann nutzt der Präsident eben die sogenannten Präsidialerlasse, um seine Politik umzusetzen, muss also nicht durch den Kongress und schwierige Mehrheiten dafür bilden. Und das erlaubt ihm eben mit dieser unglaublichen Geschwindigkeit durchzuregieren. Was wir vorhin ja auch schon ein bisschen angesprochen hatten, ist, was wir hier aus Deutschland und Europa immer wieder unterschätzen, ist eben die starke Basis, die Trump hat und letztendlich auch die große gesellschaftliche Spaltung des Landes. Also er interpretiert, dass er ein ganz klares Mandat hat, vielleicht sogar noch klarer als 2017 und eben auch die Beauftragung hat von aus seiner Sicht der Mehrheit der Amerikaner eben diesen Politikwechsel, diesen Regierungswechsel eben vorzunehmen. Und die Gesellschaft ist tatsächlich einfach sehr stark gespalten, ne? Zwischen rechts und links, Konservativen und Progressiven, zwischen Land und Stadt. Und letztendlich muss man ja auch fast sagen, dass die Menschen in ihren eigenen Welten leben, in ihren eigenen Bubbles. Also Demokraten ziehen nur noch auch dahin, wo Demokraten leben, Republikaner dorthin, wo Republikaner leben. Da gibt es auch Studien für. Das ist nicht nur in den sozialen Medien, sondern in der realen Welt auch so. Und dadurch unterhält man sich eben auch nicht mehr so viel und man lebt in seinen Parallelwelten.
Also die Spaltung, die es in den USA ohnehin schon gab, zwischen den Küsten sozusagen und dem zentralen Land, die wird noch gestärkt.
Die wird noch gestärkt und man sieht es auch in einzelnen Bundesstaaten, North Carolina beispielsweise, wo manche Städte eher demokratisch und dann eben die ländliche Bevölkerung sehr, sehr stark republikanisch ausgeprägt ist. Und dadurch, dass eben die Menschen nicht mehr so in Austausch und Kontakt sind, vielleicht es auch scheuen, weil es ja auch unangenehm ist, auf verschiedenen Seiten zu stehen, zeigen eben auch Umfragen, dass der politisch Andersdenkende nicht mehr als nur politisch Andersdenkende wahrgenommen wird, sondern als politischer Feind. Und das ist natürlich ein total großes Problem für den gesellschaftlichen Zusammenhalt der Gesellschaft. Und was da hinzukommt, ist eben, also ne, haben wir auch schon drüber gesprochen, ein bisschen die Spaltung in den Medien und letztendlich auch ein großer Politikverdrossenheit und Vertrauensverlust in Institutionen.
Aber was für ein Klima erzeugt denn das? Also unter den Einwanderern herrscht, könnte ich mir vorstellen, eine große Angst, an den Universitäten eine große Verunsicherung. Also es ist ja nicht nur, sage ich jetzt mal, die ländliche Bevölkerung im Mittleren Westen, die jetzt jubelt, sondern es gibt ja auf der anderen Seite auch Leute, die jetzt absolut im Ungewissen sich bewegen.
Absolut. Deswegen hätte man ja eigentlich auch oder haben viele damit gerechnet, dass es eine größere Opposition geben würde, ein größerer Widerstand. Und die Frage ist, warum ist der nicht größer? Also erste Administration, viel mehr Menschen waren sofort auf der Straße. Wir haben große Demonstrationen gesehen, das ist medial auch übertragen worden. Und jetzt ist es relativ wenig im Vergleich. Und man muss sich fragen, woran liegt das? Und ich glaube, dass es verschiedene Gründe dafür gibt. Zum einen, doch viele waren überrascht und haben sich nicht ausreichend darauf vorbereitet. Der zweite Punkt ist, dass die Demokraten immer noch auch ein bisschen mit wunden Lecken beschäftigt sind, ne? Und auch mit der Interpretation, warum hat man denn die Wahlen jetzt tatsächlich verloren? Und es gibt zwei unterschiedliche Interpretationen. Die einen um Bernie Sanders herum sagen, wir waren nicht links genug, wir waren nicht progressiv genug. Und dann gibt es aber auch die Fraktion, die sagt, wir waren nicht mittig genug, nicht konservativ genug, wir müssen eigentlich mehr in die Mitte gehen. Und dementsprechend gibt es auch noch kein richtiges Narrativ, Gegennarrativ zu Trump. Und das ist eben halt auch ein Problem. Dann in der Bevölkerung kommt vielleicht auch noch hinzu, diese Verdrossenheit und vielleicht der Wunsch, es einfach auch auszusitzen, sich ins Private zurückzuziehen. Und in der Zivilgesellschaft sind einfach auch ganz viele mit dieser Überlastung von diesen vielen Executive Orders auch beschäftigt. Viele kleinere Organisationen kämpfen auch mit dem Überleben, weil Finanzierung über den Staat eben wegfällt. Viele Institutionen
Man
kommt eben auch überhaupt nicht hinterher.
Mit den vielen Dingen, die da jeden Tag zitiert und gesagt und gemacht werden. Ne?
Genau.
Ist das eine Strategie?
Ja, natürlich. Also flooding the zone ist eine absolute Strategie. Und eben, wenn auch nicht alles Bestand hat vor den Gerichten, vor der Justiz und die Administration ja auch aufgefordert wird, bestimmte Sachen zurückzunehmen. Wenn von dem 100%, was vorher vorgelegt worden ist, dann immer noch 50% weiterhin Bestand hat, dann ist es immer noch ein Gewinn, den die Trump-Administration eben da verzeichnet. Ja, und das erklärt eben in dieser Gesamtheit, dass eben die Opposition sozusagen einfach auch gnadenlos zum jetzigen Zeitpunkt noch überfordert ist und sich finden muss und auch noch nicht die Führungspersönlichkeit hat, die sich sozusagen an die Speerspitze stellt, hinter der sich alle anderen dann eben versammeln können. Das kann sich ändern, je nachdem eben, wie sich auch die wirtschaftliche Lage verändert, wie radikal die Trump-Administration weiter vorgeht und wie stark sich oder wie schnell sich eben jetzt auch die Demokraten dann vielleicht auch auf ein Narrativ verständigen können. Deswegen, also der letzte Spruch ist da eben noch nicht gefallen.
Ja, alle reden nur über Donald Trump. Seit 100 Tagen, seit er im Amt ist, sowieso und auch schon davor eigentlich, muss man sagen. Und auch wir Medien springen ja gern über jedes Stöckchen, das er uns hinhält. Aber müssten wir nicht viel mehr über Menschen hinter Trump reden? Also da vor allem über J.D. Vance. Der Spiegel tut das zum Beispiel. Das Magazin diese Woche schreibt als Titel J.D. Vance, der Schattenpräsident, hat eine unheimliche Macht. Ist er der Ideologe, der eigentliche Kulturkämpfer hinter Donald Trump?
Das kann man schon eigentlich so sagen. Ob er jetzt tatsächlich Schattenpräsident ist, das ist vielleicht ein bisschen zugespitzt, weil der Vizepräsident natürlich schon in dem, was er machen kann und machen darf, sehr stark eingeschränkt ist und auch J.D. Vance nichts macht, was nicht mit Trump vorher abgesprochen ist. Das sieht man ja auch bei den anderen Ministern. Also letztendlich werden die Entscheidungen eben im Weißen Haus getroffen. Also es ist Trump, der die Entscheidungen trifft, auch ganz klar bei der Zollpolitik, Migrationspolitik. Aber man kann eben auch sagen, dass Trump schon in gewisser Weise unideologischer ist, als J.D. Vance das ist. Und ein Beispiel dafür, was uns ja immer noch sehr präsent vor Augen ist, ist der Auftritt von J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar. Ich war auch bei der MSC und habe mir die Rede angeschaut und hatte eigentlich damit gerechnet, dass es eine klassischere sicherheitspolitische Rede sein wird, ja, wo auch Europa und Deutschland gesagt wird, teilen zu Recht, ihr müsst mehr für eure eigene Sicherheit tun, ihr müsst mehr investieren, ihr müsst endlich das NATO-2%-Ziel erreichen, die Ukraine ist auch eure Verantwortung, wir wollen uns aus der Verantwortung zurückziehen. Ein bisschen klassisch, eigentlich auch das, was Biden und letztendlich auch schon Obama gesagt haben, bloß in größerer Radikalität und Aggressivität. Und ich war dann überrascht von dieser Kulturkampfrede. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen in den USA gar nicht überrascht waren, weil J.D. Vance eben der größere Ideologe und letztendlich auch der Kulturkämpfer ist, der eben auch mit solchen Themen eben besonders stark beauftragt ist. Und vielleicht muss man auch da wieder einen Schritt zurückgehen und fragen auch, warum? Warum ist das so? Und daran, und wir hatten darüber ja auch schon gesprochen, über die gesellschaftliche Spaltung eben des Landes. Und J.D. Vance gibt eben vielen eine Stimme, genauso wie Trump ja auch, die sich eben nicht mitgenommen fühlen mehr vom politischen System von Washington. Und nicht nur politisch nicht mitgenommen, sondern eben auch von den Chancen nicht mehr mitgenommen. Also die USA galten ja lange als Land der unbegrenzten Möglichkeiten, vom Tellerwäscher zum Millionär. Und das ist eben schon seit langem nicht mehr möglich. Und die Einkommensschere in den USA ist seit den 90er Jahren stark auseinandergedriftet. Und Armut in den USA bedeutet nochmal was anderes als hier Armut. Ne? Wenn man seinen Job verliert, hat man keine Krankenversicherung mehr. Man kann die Hypotheken nicht mehr bedienen von seinem Haus, von seinem Wohneigentum. Und dann ist man eben relativ schnell auch obdachlos. Also so schnell kann der Abstieg dann eben auch passieren. Und wenn man durch die ländlichen Gebiete in den USA fährt, durch Idaho oder Montana oder also den mittleren Westen, den Westen, dann ist das schon teilweise eben auch erschreckend. Und diese Menschen fühlen sich eben nicht mehr mitgenommen. Mhm. Und jemand wie J.D. Vance, der ja selber aus sehr ärmlichen Verhältnissen kommt, sich quasi hochgearbeitet hat, eben auch in einer Familie groß geworden ist, wo sich die Großeltern um ihn gekümmert haben, wo die Mutter ja tatsächlich auch Drogenprobleme hatte. Also viel sehr, sehr symptomatisch für das, womit eben viele Amerikaner konfrontiert sind. Ja. Und diesen Amerikanern gibt er eben eine Stimme, den konservativ-rechten, denjenigen, die sich eben nicht mehr mitgenommen fühlen.
Stand ja bei J.D. Vance auch alles so geschrieben. Er hat das ja in einem bestimmten Buch auch.
Hillbilly Elegy.
Elegies, genau, hat er das geschrieben. Mhm. Es wundert sich aber, man muss sich schon wundern, warum sich alle so über Trump wundern. Weil alles, was er jetzt tut, stand ja auch so geschrieben oder steht so geschrieben im Project 2025. Sie haben es vorhin angesprochen, diesen Masterplan für den Umbau der USA. Und ich frage mich, diese Menschen, die Sie gerade angesprochen haben, diese vielen Menschen, denen es nicht gut geht wirtschaftlich, befürworten die wirklich diesen Autokratisierungsprozess, diese Aushebelung von Checks and Balances, die da in den USA läuft? Läuft die gerade?
Also zum einen, die Unterminierung der Checks and Balances läuft auf jeden Fall. Das sehen wir ja tatsächlich in allen Politikbereichen. Das sehen wir im Staatsumbau und so weiter. Das sehen wir ja auch in der Rolle von Elon Musk, die ihm zugeschrieben wird. Mhm. Erst nicht.
Von dem man allerdings zurzeit wenig hört.
Relativ wenig, ja. Aber natürlich hat er schon auch relativ viel auch schon umgesetzt. Mhm. Ne? Mit dieser neuen Agentur, die geschaffen worden ist, um eben den Staatsabbau voranzutreiben. Und da hört man tatsächlich auch kritische Stimmen. Also wie kann jemand, der eben nicht demokratisch legitimiert ist, so eine Politik umsetzen? Also da gibt es auch kritische Stimmen unter den Republikanern. Aber auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, Präsidenten wie Obama und Biden haben eben viel faktisch, auch durch große Gesetzesinitiativen, also Obama beispielsweise die Gesundheitsreform, Biden die großen Infrastrukturpakete, schon auch viel für die gerade die unteren und mittleren Einkommensschichten getan in den USA, waren aber sehr, sehr schlecht, muss man sagen, in der Kommunikation.
Wurden offensichtlich nicht so wahrgenommen.
Und wurden nicht so wahrgenommen. Mhm. Und ich kann mich an ein Interview erinnern, was Präsident Obama nach seiner Amtszeit bei NPR gegeben hat, National Public Radio, bei einer ganz tollen Show, die heißt Fresh Air. Und da hat er gesagt, er hat damals gedacht, Gutes zu tun reicht aus. Und Kommunikation wird quasi überbewertet. Also wenn er gute Politik macht, dann kommt das auch an in der Bevölkerung. Und das ist falsch. Man muss tatsächlich eben auch in die ländlichen Regionen gehen und mit den Menschen sprechen und vielleicht auch anders mit den Menschen sprechen und weniger elitär. Und Hillary Clinton hat das in ihrem Wahlkampf damals auch unterschätzt. Sie ist viel zu wenig eben in diese Swing States, in die sogenannten Flyover States damals gefahren, hat zu wenig eben mit der Bevölkerungsgruppe gesprochen, die sich abgehängt fühlen. Mhm. Und das ist eben etwas, wo dann jemand wie J.D. Vance und Trump eben draufgesprungen sind, das für sich auch genutzt haben, aber diesen Menschen eben auch eine Stimme gegeben haben. Und auf der einen Seite fühlen sich diese Menschen eben jetzt mehr gehört und auf der anderen Seite vertritt eben auch die Trump-Administration bestimmte Politikmaßnahmen, gerade im Bereich eben Kulturfragen, die eben schon auch mehr diesem Wertegerüst entsprechen als dem progressiv-liberalen.
Ich habe mal ein kleines Zitat für Sie vorbereitet.
And I say the most beautiful word in the entire dictionary of words. Is the word tariff? I love tariff.
Tja, das ist Donald Trump und eins seiner vielen, vielen Zitate. Sie haben es bestimmt auch gehört. Sein Lieblingswort im Wörterbuch, das sind Zölle. Ich mache mal eine kurze Chronik. 25% gab es erstmal auf Waren aus Mexiko und Kanada, 10% aus China. Wir sind inzwischen in China bei 145% Zölle, 125% Gegenzölle der USA. Das kann man getrost als Handelspolitik, als Handelskrieg bezeichnen. Was will er denn damit erreichen?
Ja, es ist schön, dass Sie erstmal mit dieser Chronik angefangen haben, weil man kann ja relativ schnell den Überblick darüber verlieren, wo die Zölle jetzt im Moment stehen. Stahl und Aluminium. Aluminiumzölle auch bei 25%, Autozölle Automobil, auch bei 25%.
Allerdings dann, aktuell alles ausgesetzt.
Teilweise ausgesetzt. Nicht alles ausgesetzt und nicht alles wieder auf den Normalzustand runtergebracht. Ne? Also bei den reziproken Zöllen beispielsweise ist teilweise ausgesetzt. Also ja. Die waren ja auf 20% gesetzt. Aber die Basiszölle, die auf 10% angehoben worden sind, die sind in Kraft. Ja, Stahl- und Aluminiumzölle sind auch in Kraft. Ne? Also es ist bei Weitem nicht alles. Aber trotzdem, man muss genau schauen. Auch die armen Zöllner in den USA müssen genau gucken, was ist denn jetzt in Kraft oder was ist eben nicht in Kraft. Und die Frage, die sich jetzt viele stellen, warum macht er das? Ne? Also was ist die Strategie dahinter? Was sind die Ziele dahinter? Was ist auch die ideologische Basis dahinter? Und wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, ob wir in manchen Politikfeldern überrascht sind oder nicht überrascht sind. Und ich muss sagen, in der Handelspolitik bin ich ehrlich gesagt nicht sonderlich überrascht davon, was jetzt kommt, weil es schon in der ersten Trump-Administration eine klare ideologische Basis gegeben hat. Und wenn man sich seine eigene Geschichte, Trumps Geschichte anschaut, man eben dafür auch Indikatoren über Jahrzehnte hinweg findet. Und er sieht eben Handel nicht wie die klassischen Handelstheorien, angefangen von David Ricardo und Adam Smith und so weiter, als positives Summenspiel, wovon eben alle Handelspartner profitieren, sondern er sieht es als Nullsummenspiel. So ein bisschen wie eben der Merkantilismus auch. Exporte sind gut, Importe sind nicht gut. Handelsbilanzüberschüsse, das ist was man eigentlich haben möchte, Defizit eben nicht. Und wenn ein anderes Land einen Überschuss gegenüber den USA hat im Warenhandel, dann ist das ein Zeichen dafür, dass das Land eben unfair handelt und nicht ein Zeichen dafür, dass es auch strukturelle Unterschiede gibt, wie Größe des Landes, Konsumfreudigkeit, Ausgabeverhalten, Investitionsflüsse ins Land und so weiter. Es gibt ja viele strukturelle Faktoren. Und Trump guckt sich eben die bilateralen Bilanzen an, Land für Land, dann Produkt oder Sektor nach Produkt und Zollhöhe nach Zollhöhe und dann kommt er eben, oder Regulierung auch nach Regulierung und dann kommt er zu dem Ergebnis, dass die USA eigentlich seit 1945/47, damals der Unterzeichnung des allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens, das gerade über den Tisch gezogen worden sind und dass das internationale System einfach total unfair ist. Und darunter die amerikanische Wirtschaft, die Amerikaner leiden, gerade die Mittelschicht, die Arbeiterschicht und das dann eben auch zu der Deindustrialisierung in den USA geführt hat. Das will er ändern. Und das will er ändern vor allen Dingen durch Zollpolitik. Mhm. Und zwar auf Produkte aus allen Ländern, also letztendlich die Importe stark beschränken, dadurch auch Unternehmen einen Anreiz geben, sich zu relokieren in die USA, verlagern wieder Produktion, Reindustrialisierung in den USA und darüber dann auch Förderung der Mittelschicht und unteren Einkommensschicht.
Walter Schnur aus Blansingen, der schaut allerdings in die USA und fragt, wie viele dieser Leute, über die wir vorhin gesprochen haben, nämlich die Abgehängten, die mit den schlechten, mit den niedrigen Einkommen, wie viele verlieren denn da jetzt ihre Jobs als direkte Folge dieser Zollpolitik? Denn viele sagen ja, die Ersten, die es spüren werden, sind die Amerikaner.
Absolut. Das kann man so jetzt noch nicht quantifizieren. Aber es ist auf jeden Fall zu erwarten, dass nicht nur die Handelspartner leiden werden, also wie beispielsweise wir in Deutschland oder eben auch die EU, sondern ganz stark eben auch die amerikanische Wirtschaft und eben auch die Konsumenten. Denn was es ja letztendlich bedeutet ist, wenn da ein Zoll aufgeschlagen wird an der Grenze, dass die Produkte, die importiert werden und die USA importieren, viel eben auch teurer werden. Und das spürt der Konsument unmittelbar. Es wird also zu einer Preissteigerung auch kommen, also zu einer höheren Inflation, wo ja Trump gerade versprochen hatte im Wahlkampf, dass er die Inflation senken wird, dämpfen wird. Dem Versprechen wird wird er nicht mehr nachkommen können. Also es wird zu Preissteigerungen kommen letztendlich. Aber was es eben auch bedeutet, ist, dass die Produktion teurer wird. Denn viele Unternehmen in den USA importieren ja Vorprodukte, Zwischenprodukte. Das heißt also, die Produktion wird auch teurer werden. Und wenn etwas teurer wird, wird wahrscheinlich auch der Konsum davon zurückgehen. Und das bedeutet dann natürlich auch, dass Arbeitsplätze abgebaut werden müssen. Man muss allerdings auch daran denken, dass die USA von einer sehr viel stabileren Wirtschaft jetzt im Moment ausgehen, als das bei uns der Fall ist. Also von der Wachstumsrate, die eigentlich für dieses Jahr prognostiziert worden ist, auf 2,8%, ist mittlerweile nach unten revidiert auf ungefähr 1,8%. Ist trotzdem weitaus höher
für
als das, was wir...
Wäre
absolut ein Traum. Die Arbeitslosenrate ist fast bei Vollbeschäftigung um die 4% letztendlich. Und die Inflation lag im März bei 2,4%, ist also auch nicht mehr ganz so, bei Weitem nicht mehr so hoch, ja, wie es eben während der Covid-Pandemie war. Und trotzdem werden es eben die Amerikaner zu spüren bekommen, negativ zu spüren bekommen.
Aber diese Zahlen, die Sie gerade genannt haben, die scheinen ja nicht als Korrektiv für Donald Trump zu dienen, sondern es sind dann vielleicht doch eher die Börsen, weil es kam ja zu einem weltweiten, ja, man könnte sagen, Crash oder Turbulenzen an den internationalen Börsen nach der Zollankündigung, als er da stand mit seiner Tafel und die Zölle angekündigt hat. Ist es letztlich die Börse, die Trump da korrigiert?
Also auf jeden Fall sicherlich auch. Und bei der Bevölkerung hängt es jetzt einfach auch davon ab, wie sich die Preise weiterentwickeln und wie stark es dann wirklich auch zu spüren ist. Aber es hängt eben auch ganz stark vom Narrativ ab. Ja. Und wir haben das während der ersten Trump-Administration ja auch beobachtet. Damals hatte Trump eben auch Stahl- und Aluminiumzölle verhängt. Der Zoll, man kann fast eigentlich sagen, damals schon auch, der Zollkrieg zwischen den USA und China hat ja auch zu Preissteigerungen von vielen Konsumgütern geführt, die eben auch wieder gerade die unteren und mittleren Einkommensschichten negativ getroffen haben. Und trotzdem haben eben gerade diese Bevölkerungsschichten nach wie vor republikanisch gewählt in den Zwischenwahlen damals. Und man hat sich ein bisschen gefragt, warum, wie kann das sein? Also entscheidet nicht eigentlich immer das Portemonnaie, wie man wählen geht? Und letztendlich hängt es aber so ein bisschen eben auch von der Inszenierung und der Geschichte, die da drumherum erzählt wird, ab, wie das dann interpretiert wird. Und die Geschichte, die Trump eben erzählt, ist, international sind die USA über den Tisch gezogen worden. Darunter hat die Mittelschicht bei uns vor allen Dingen gelitten. Das hat wir haben eine Deindustrialisierung gesehen. Und was ich hier mache, ist, ich mache Zollpolitik für euch, für den kleinen Mann, für die Mittelschicht. Und er hat das ja an dem sogenannten Liberation Day auch so inszeniert, dass er eben jemand aus der Stahlindustrie dabei hatte und gesagt, also als Inszenierung dann auch so dargestellt hat, ich mache hier eine Zollpolitik, die ist für euch und ihr werdet davon eben profitieren und das glauben viele.
Wie reagiert denn die amerikanische Wirtschaft darauf? Also wie ist da die Stimmung?
Die amerikanische Wirtschaft reagiert kritisch. Wenn man sich anschaut, was die Verbände beispielsweise sagen, die US Chamber of Commerce, das ist der größte Wirtschaftsverband in den USA, oder auch die Vereinigung der verarbeitenden Industrien, die äußern sich ausgesprochen kritisch gegenüber den Zöllen, weil es zum einen eben zu den Preissteigerungen auch für die eigene Produktion führt und auf der anderen Seite eben die Exportmärkte auch betroffen sind und weil unglaubliche Unsicherheiten auch im Markt entstehen. Ne? Also für längerfristige Investitionen brauchen Unternehmen Planungssicherheit. Und man kann nicht Investitionen mit einem Zeithorizont von einem halben Jahr oder einem Jahr machen, sondern das sind längere Zeiträume. Und wenn man dann nicht weiß, wie sich die Marktöffnung entwickelt, dann ist das Gift für die Wirtschaft. Und die Wirtschaft braucht auch international klare Regeln. Und was wir im Moment eben auch sehen, ist, dass die Handelspolitik der USA das regelbasierte Handelssystem oder unter der Welthandelsorganisation, der WTO, eben ganz stark unterminieren. Und auch das ist schlecht eben für Industrie, für Produktion, weil sie eben auch klare Regeln braucht. Letztendlich ist machtbasierte Handelspolitik für Unternehmen schlecht, regelbasierte Handelspolitik ist eben gut. Und deswegen äußern sie sich kritisch, vielleicht sogar kritischer als während der ersten Trump-Administration.
Wir haben jetzt hier in Deutschland zum dritten Mal eine Nullwachstumsprognose in Folge für die deutsche Wirtschaft bekommen. Kein Wachstum vorausgesagt. Grund sollen auch hier die US-amerikanischen Zölle sein. Frage an Sie als Expertin für internationale Handelsbeziehungen. Bieten sich da auch Chancen für die deutsche Wirtschaft?
Naja, erstmal sind die kurzfristigen und mittelfristigen Kosten natürlich schon sehr hoch. Also unsere Wirtschaft ist ja tatsächlich im Moment an ganz vielen Stellen gebeutelt. Also zum einen durch den Strukturwandel, die digitale Transformation, die überstanden werden muss, die Klimawandeltransformation, die auch gemeistert werden muss. Da muss man auch ehrlich sagen, fehlende Investitionen, Infrastrukturprobleme, auf EU-Ebene ein unvollendeter Binnenmarkt, vielleicht auch zu viel Bürokratie an der einen oder anderen Stelle. Die Zölle treffen uns schon zu einem Zeitpunkt, wo es unserer Wirtschaft eben ohnehin nicht so gut geht. Und wir haben eben ein exportorientiertes Wachstumsmodell. Das Verhältnis von Handel zu unserem Bruttoinlandsprodukt ist um die 90%. Das heißt also, alles, was international passiert, trifft uns eben auch. Wohlgemerkt, wir eben auch viel von unserem Handel über 50% innerhalb der EU abwickeln. Aber die USA sind unser wichtigster Exportmarkt für Deutschland. Und dann treffen uns solche Zölle natürlich sehr stark. Und deutsche Unternehmen produzieren ja auch in den USA. Die sind ja auch von den Zöllen getroffen und der Unsicherheit. Also deswegen eben diese starke nach unten Revidierung der Wachstumsprognosen. Das ist schon nicht so einfach.
Ja. Wie sieht denn die richtige Antwort aus? Also was sollte Deutschland, was sollte Europa tun? Sind es vielleicht die Gegenzölle, die ja auch schon erhoben werden? Sind es Digitalzölle oder Alternativen vielleicht zu den US-amerikanischen Tech-Unternehmen?
Die EU und die Kommission und die Mitgliedstaaten müssen auf Regelbrüche reagieren. Das ist ganz klar. Und haben dafür auch ein handelspolitisches Schutzmaßnahmenarsenal sozusagen. Gegen Anti-Dumping-Maßnahmen, gegen eben unfaire Handelsmaßnahmen und so weiter. Man darf aber auch nie vergessen, wenn man dann eben Gegenzölle verhängt, trifft das eben auch die eigenen Konsumenten und die eigene Wirtschaft. Auf der einen Seite müssen Zölle, wenn man Gegenmaßnahmen eben ergreift, hoch genug sein und Produkte auch belasten, dass sie eine Signalwirkung auch haben, um den Handelspartner dann eben zum Umlenken zu motivieren. Auf der anderen Seite dürfen sie nicht zu hoch sein, weil sie sonst eben die eigene Industrie, die eigenen Konsumenten schaden. Und das ist natürlich ein total schwieriger Balanceakt. Und es darf auch nicht so sein, dass die Schutzmaßnahmen ein EU-Mitgliedstaat stärker treffen als ein anderes. Also man muss an allen Stellen eben sehr stark ausbalancieren. Und ich finde eigentlich, dass die EU-Kommission hier einen ziemlich guten Weg bisher gefunden hat. Sie haben Maßnahmenpakete ausgearbeitet, auch schon auf den Tisch gelegt, gemeinsam darüber abgestimmt, also die Antworten auf die Stahl- und Aluminiumzölle. Und als Trump dann angekündigt hat, die reziproken Zölle erstmal auszusetzen, hat die Kommission mit den Mitgliedstaaten eben auch entschieden, ihre Gegenmaßnahmen erstmal auch nicht zu verhängen und erstmal zu verhandeln, eben auch Vorschläge zu machen, beispielsweise alle Industriezölle abzuschaffen und darüber das Handelsbilanzdefizit oder die Handelsbilanz auszugleichen. Also Angebote zu machen, aber gleichzeitig eben auch zu sagen, wir lassen nicht alles mit uns machen. Wir haben auch Gegenmaßnahmen in der Schublade und wir setzen uns gleichzeitig für ein regelbasiertes Handelssystem auch in der WTO ein und wir verhandeln auch mit anderen Ländern, also wie beispielsweise jetzt der Abschluss mit Mercosur oder Verhandlungen mit Australien oder eben auch mit Indien über Freihandelsabkommen und Stärkung des eigenen Binnenmarktes. Eigene Reform, stärkere, also wirtschaftliche Stärkung des eigenen eben Landes, des eigenen der EU. Das sind jetzt eben die Maßnahmen, die die Kommission versucht voranzutreiben und zu forcieren. Aber das ist alles eher mittel- und langfristig. Und kurzfristig sind wir schon mit Kosten konfrontiert.
Das alles kann man ja eigentlich auch nicht denken, ohne dass wir ein Thema ansprechen, das wir bisher noch gar nicht angesprochen haben, nämlich die Friedensbemühungen in Anführungsstrichen der USA, von denen man nicht genau weiß, in welche Richtung gehen sie jetzt. In der einen Woche hat man das Gefühl, die Forderungen des Kremls, von Russland, werden 1:1 von den Amerikanern übernommen. Dann treffen sich Trump und Zelensky nach dieser Demütigung im Weißen Haus, dann im Petersdom. Plötzlich wird Trump kritisch gegenüber Putin. Trauen Sie es ihm zu? Immerhin reden wir ja jetzt über Frieden in der Ukraine, dass er einen Frieden herstellen kann, der vielleicht für beide Seiten akzeptabel ist?
Wir haben ja bisher relativ viel über Innenpolitik gesprochen, aber man muss auch über die amerikanische Außenpolitik sprechen. Und die ist, wenn man es mal diplomatisch ausdrückt, schon sehr unkonventionell. Auf der einen Seite würde ich sagen, es ist eine America-First-Außenpolitik mit starken interventionistischen Charakteristika, auf der anderen Seite eben auch isolationistisch. Also die Amerikaner ziehen sich aus dieser Verantwortungsrolle eben raus. sehr stark transaktional, weniger an Regeln gebunden. Und es ist auch eine Politik, die stark mit Drohungen arbeitet. Und das haben Sie gerade auch wunderbar geschildert in diesem eben auch hin und her, was für uns als Europäer sehr schwer zu verdauen ist, weil wir eine ganz andere kulturelle auch Verhandlungsstrategie und Taktik eben auch hätten. Und für uns dieses Bild eben des Verhandlungstisches, an dem dann eben die Verhandlungspartner sitzen, gleichberechtigt und schauen, wie man zu einer Lösung kommen kann, das gibt es eben in der Praxis nicht, sondern es ist alles sehr ad hoc und sehr transaktional und dementsprechend auch sehr schwierig. Was ich schon beunruhigend finde, ist, wie eben unter der Republikanischen Partei und auch in der Bevölkerung die Zustimmung für die Unterstützung der Ukraine gerade auch in den letzten Wochen nochmal deutlich gesunken ist. Also die Bereitschaft hier tatsächlich sich auch finanziell zu involvieren deutlich zurückgegangen ist und eben auch die Unterstützung von man kann schon fast sagen, Unterstützung von Putin deutlich gestiegen ist und eben auch Russland nicht mehr als Sicherheitsrisiko in dem Sinne wahrgenommen wird, wie das noch vor einigen Jahren oder vielleicht kann man sogar sagen vor Monaten noch der Fall gewesen ist. Und ich denke, dass ein Diktatfrieden nicht funktionieren kann. Also man kann keinen Frieden machen ohne die Ukraine und auch nicht ohne die Europäer. Eine Vorstellung, wie sie die Trump-Administration jetzt hat, dass die Ukraine sich mit dem Verlust aller besetzten letztendlich Gebiete abfinden muss und dass man die Frontgrenzen quasi einfriert und darüber dann ein längerfristiger Frieden entsteht. Ich glaube, diese Strategie wird nicht aufgehen. Die Gefahr ist viel größer, dass durch ein Einfrieren, mögliches Einfrieren eben der Grenzlinien, Russland Zeit hat, weiter aufzurüsten und es dann wieder zu einem Ausbrechen des Kriegs kommen wird. Und außerdem wird es auch nicht ohne Sicherheitsgarantien funktionieren.
Da werden wir genau hinschauen müssen und ich glaube, da müssen wir Sie nochmal einladen, Frau Mildner. Vielen Dank für Ihren Besuch in SWR1, Leute. Das war's für den Moment.
Schade, dass es schon vorbei ist.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.